Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Tech Talk. Mein Name ist Daniel Meixner. Wir werden uns heute beschäftigen mit Scrum für Team Foundation Server und Visual Studio Online. Dafür habe ich einen Experten hier neben mir stehen, und zwar den Carsten Kempe. Carsten, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hi, ich bin der Carsten. Ich komme aus Nürnberg von der Compliment AG, bin dort als Team Foundation Specialist tätig und bin außerdem Visual Studio ALM MVP seit April diesen Jahres.
Und du hast auch schon ein bisschen was produziert.
Ja, ich habe auch schon einen MVA-Kurs gemacht zum Thema Anpassungen und Erweiterungen am Team Foundation Server 2013.
Okay, heute sprechen wir aber über Scrum im Zusammenhang mit Visual Studio und Team Foundation Server. Sag mir doch mal ganz kurz, jetzt sage ich mal auf einen Satz runtergebrochen, was ist Scrum, wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung hat?
Wenn man überhaupt keine Ahnung hat, okay. Scrum ist letztendlich nichts anderes als ein flexibles Framework, das mir gewisse Regeln vorgibt, wie ich meinen Entwicklungsalltag und meinen Entwicklungsprozess organisieren kann, um am Ende ein möglichst gutes Produkt an den Markt zu bringen, das auch der Kunde haben will.
Okay, und jetzt kann man natürlich sagen, okay, eigentlich sollte das doch schon immer das Ziel gewesen sein, dass wir dem Kunden Produkte in die Hand drücken am Ende, was er auch wirklich haben wollte. Wenn wir es mal so vergleichen, Scrum im direkten Vergleich mit der alten Welt des Software Engineering oder der Entwicklung. Was hat sich da geändert, beziehungsweise wie sah es eigentlich früher aus, bevor wir Scrum hatten?
Das ist eine gute Frage. Ich erinnere mich immer gerne zurück an meine Anfänge als Entwickler. So, ja, mittlerweile auch schon wieder 10 Jahre her. Wie war es da? Da gab es irgendwie einen Meilensteinplan. Ja? Da heißt, man hat so ein Jahr voraus sich bestimmte Punkte gesetzt, wo man gesagt hat, ja, in einem Jahr liefere ich genau dieses Produkt, dieses Feature-Set an meinen Kunden. Und dann habe ich geplant, das war am Anfang auch noch alles ganz lustig, weil man hatte ja noch Zeit. Mhm. Ja, und dann kam, die Zeit ist vergangen, der Meilenstein kam immer näher und dann die Projektleiter oder die Teilprojektleiter wurden immer nervöser, okay, weil die Entwickler natürlich immer gesagt haben, ja, klar schaffen wir den Meilenstein.
Passt schon.
Kriegen wir hin, genau, bei mir geht's. Und das Ende vom Lied war, oder oft so auch bei mir, wie ich noch mitentwickelt habe, Samstagarbeit, ja, um den Meilenstein noch irgendwie zu erreichen. Das hat man dann durchgezogen und hat dann letztendlich auch den Meilenstein erreicht. Zumindest hat man es dem Kunden so verkauft, hat dann dem Kunden ein Produkt geliefert zum Stichtag.
Ich möchte mal wissen, in welcher Firma du immer gearbeitet hast.
Ey, das war ist glaube ich nicht nur bei der Firma so gewesen, ich glaube, das war auch bei anderen Firmen so. Okay. Und letztendlich hat man sich darauf verlassen, dass die Annahme, die man dann vor einem Jahr getroffen hatte, dieses Feature-Set, das der Kunde zu diesem Zeitpunkt braucht, dass man das ausliefern möchte. Aber man hat nicht so wirklich beachtet, ob das in einem Jahr auch noch für den Kunden relevant ist, ob der Markt das überhaupt noch haben will. Das heißt, man war sehr eingeschränkt und sehr statisch in seinem Entwicklungsprozess. Und Scrum, beziehungsweise allgemein das agile Vorgehen, hat da eher den Ansatz, öfter ein Release zu produzieren, um dem Kunden schnell in die Lage zu versetzen, Feedback über das Produkt, das er haben möchte, zu geben.
Okay, das heißt also, wenn wir im direkten Vergleich das Ganze mal sehen, kennen wir so die alte Welt, die klassische Welt, wo man dann auch von Wasserfallmodellen und so weiter spricht, wo man sich einmal quasi dazu entscheidet, in einem Jahr, in 2 Jahren, in 3 Jahren irgendwann mal ein bestimmtes Feature-Set zu liefern und dann eben in die Gefahr läuft, dass man am Ende irgendwas baut, was zu dem Zeitpunkt der Auslieferung für den Kunden vielleicht gar keine Relevanz mehr hat.
Genau, und oder dass Scrum man was versucht, gebaut hat, was der Kunde eigentlich von vornherein gar nicht haben wollte. Okay. Und ich nur die Annahme getroffen habe, dass er das braucht.
Okay, alles klar. Scrum gibt uns da, sag ich mal, Handwerkszeug an die Hand, um dem ein bisschen entgegenzuwirken.
Genau, also Scrum sagt, versuch möglichst oft, man spricht ja auch davon, von so Sprints, ja, in so 3-4 Wochen, ein Produkt dem Kunden zu geben, mit dem er schon was anfangen kann, um so auch das Feedback zu bekommen, passt es, was ich in den letzten 4 Wochen überhaupt produziert habe.
Okay, jetzt ist natürlich die Frage, was hat das Ganze mit Team Foundation Server und Visual Studio Online zu tun?
Gute Frage. Der Team Foundation Server oder Visual Studio Online ist die ALM-Plattform von Microsoft, die uns dabei unterstützen soll, so einen agilen Prozess zu leben. Und diesen agilen Prozess, den können wir uns nochmal genauer angucken. Und zwar habe ich hier, letztendlich fängt alles an, ich überlege mir was oder der Kunde überlegt sich was, was er braucht. Ja, so eine User Story im Allgemeinen oder ein Product Backlog Item. Und die stelle ich in eine Liste, in das sogenannte Backlog. Das heißt, da werden die Punkte sortiert, aufgenommen, priorisiert und dann letztendlich ein Subset davon wird genommen, um das in einem sogenannten Sprint umzusetzen.
Okay.
Ja. Und während diesem Sprints habe ich noch ein sehr wichtiges Meeting, das Daily Stand-Up, wo sich alle Entwickler eines Teams für eine Viertelstunde ungefähr zusammenstellen und ja, so das Tagesgeschäft besprechen. War ich erfolgreich mit dem, was ich gestern gemacht habe? Gibt es Probleme dabei, vielleicht irgendwelche Probleme zu lösen? Oder kann mir jemand irgendwie bei bestimmten Themen helfen? Okay. Ja, das versuche ich da zu klären. Und nach diesen 3 Wochen, angenommen der Sprint geht 3 Wochen, ist es natürlich Ziel, ein potenziell auslieferbares Produkt, so heißt es, ein Potential Valuable Product, Shippable Product, zu liefern, um dann letztendlich auch dem Kunden die Möglichkeit zu geben, ein Feedback zu generieren.
Also im Idealfall hat man wirklich dann nach jedem Sprint irgendwas, was man tatsächlich anfassen kann.
Genau, exakt. Und der Team Foundation Server soll uns genau bei diesen einzelnen Schritten helfen, sozusagen meine Anforderungen aufzunehmen, sie zu priorisieren und dann letztendlich auch in den täglichen Meetings zu unterstützen, indem ich sehen kann, was ich produziere. Das heißt, Transparenz ist da auch ein sehr großes Thema. Denn nur mit genügend Transparenz im Team weiß ich auch, wo ich stehe.
Okay. Transparenz würde bedeuten, man möchte irgendwie eine Übersicht darüber haben, was hat man eigentlich schon alles erledigt, was ist noch offen, wo gibt es vielleicht gerade irgendwie Probleme, was sind so die brodelnden Feuerchen, die sich da...
Genau. Da können wir vielleicht auch gleich mal einsteigen. Und zwar, wir schauen uns mal ein Teamprojekt an in Visual Studio Online.
Okay.
Und das ist hier so eine klassische Startseite, die jedem Team zur Verfügung steht. Das ist letztendlich nichts anderes als ein Dashboard, wo ich schon bestimmte Metriken mir hinterlegen kann, die mir dabei helfen, zu identifizieren, wo ich stehe in meinem Projekt.
Bevor du weiter in die Details gehst, man sieht es jetzt gar nicht, aber das ist ja jetzt eigentlich, ich sag mal, nur eine Website, die wir hier sehen. Das heißt, hier muss ich gar nichts installiert haben, um auf dieses Visual Studio Online mal zuzugreifen. Mache ich einfach einen Browser auf. Du hast es jetzt in Fullscreen-Modus.
Stimmt,
und dann
genau.
Habe ich hier lokal eigentlich überhaupt keine Installation. Hast du lokal eine Installation von Visual Studio jetzt hier drauf?
Nein, ich habe hier gar nichts drauf, was mit irgendeinem Entwicklungswerkzeug zu tun hat. Das heißt, in dem Fall wäre ich der klassische Stakeholder. Mhm. Ja, mich interessiert eigentlich nur, wie der Projektzustand gerade ist.
Okay.
Und Visual Studio Online ist letztendlich der Team Foundation Server in der Cloud. Das heißt, ich brauche weder Hardware, noch irgendwie muss ich mich um die Softwareinstallation kümmern. Ich melde mich dort an. 5 User können da übrigens kostenlos sich da mal anmelden und ausprobieren in so einem Projekt, wie sich das anfühlt. Muss dann ein Projekt erstellen, mit dem ich arbeiten will und kann dann eigentlich schon loslegen.
Okay, und wenn du dann losgelegt hast, dann sehen wir genau das, was wir jetzt sehen, nämlich eben so eine Art Dashboard, wo wir einfach mal die wichtigsten Kennzahlen angezeigt kriegen. Was bedeuten die jetzt in deinem Fall?
Genau, also wir haben hier oben eine Übersicht, wie stehen wir denn im aktuellen Sprint. Ja, also ich habe hier schon mal vorbereitet, dass ein Sprint vom 6. Oktober bis zum 25. Oktober geht. Und wir sehen, dass dieser Sprint insgesamt noch 78 Stunden Entwicklungszeit zur Verfügung stehen hat.
Okay. Ja. Hängt natürlich ab von der Anzahl der Teammitglieder.
Genau, exakt. Okay. Und wie viel Kapazität die natürlich haben. Und letztendlich sehen wir hier, die Anzahl der Work-Items, die ich noch zu erledigen habe, summieren sich auf 43 Stunden. Und das bedeutet, ich habe noch eigentlich genügend Zeit in dem Sprint, um die Arbeit auch zu schaffen. Mhm. Ein anderes Element, das mir dabei hilft, das einzuschätzen, ist hier so ein Burndown-Diagramm. Das ist ein recht gängiges Werkzeug in Scrum, das sich viele Teams auch auf Papier letztendlich anfertigen. Ja, jeden Tag so ein Kreuzchen machen auf dem Board und dann eben zu gucken, ob diese Linie möglichst eingehalten werden kann. Die zeigt nämlich an, wo ist denn mein Sprintende, und dieses blaue Feld zeigt an, was ist denn meine aktuelle Arbeit noch.
Okay.
Ja, also bei dem Burndown-Chart haben wir jetzt eher das Problem, dass wir ein bisschen hinten dran sind. Sollte aber kein Problem darstellen, haben wir hier in diesem grünen Balken gesehen. Wenn wir uns ranhalten, dann können wir den Sprint auch noch ordentlich erledigen.
Okay, besonders schlecht wäre der Burndown natürlich dann, wenn er entweder wächst oder gleich bleibt, weil das würde bedeuten, dass entweder keine Arbeit verrichtet wird.
Genau.
Oder dass sogar sich herausstellt, dass die Arbeit plötzlich die Pakete größer sind, als man erwartet.
Ja, oder dass man feststellt im Laufe des Sprints, es wurden Aufgaben am Anfang nicht so richtig identifiziert und man muss noch Aufgaben hinzufügen, ja, die natürlich Arbeit bedeuten, und die bedeuten natürlich auch zwangsläufig, dass dann mein Burndown wieder wächst statt fällt.
Und das wäre ja jetzt, wenn wir an die klassische Welt denken, jenseits von Scrum, klassische Wasserfallmodelle, das wären dann immer die Probleme gewesen, die am Ende dann zur Wochenendarbeit führen und die dazu führen, dass entweder der Termin überhaupt nicht eingehalten wird oder halt nur die Hälfte der Features eingebaut
ist. Genau, weil ich letztendlich diesen Berg, den ich dann vor mir herschiebe oder der vielleicht wächst, ich kriege das gar nicht mit, weil abgerechnet wird erst am Ende.
Ja.
Und im Ende bei Scrum bedeutet eigentlich nach 3 Wochen schon und nicht erst nach einem Jahr.
Okay, weil wir eben die kürzeren Zyklen haben, bemerken wir quasi Probleme viel früher.
Genau.
Okay.
Was wir hier noch sehen auf diesem Dashboard, das sind so einzelne Elemente, die ich ja je nachdem, was mir wichtig ist, selbst hinzufügen kann. Also ich kann dieses Board customizen. Ich sehe hier noch bestimmte Charts, die ich mir anlegen kann, eine Übersicht über, wie sind denn die Zustände meiner Work-Items im aktuellen Sprint. Mhm. Habe ich schon alle irgendwie aufgenommen? Wie sieht es mit meinen Testfällen aus? Werden die schon alle bearbeitet? Sind schon welche davon erledigt worden? Und auch ganz wichtig ist, wenn ich agil oder nach Scrum unterwegs bin, ich möchte auch mein Erzeugnis, also sprich meinen Build, möglichst kontinuierlich am Laufen haben, ja, damit ich auch als Entwickler Feedback darüber bekomme, passt das, was ich eingecheckt habe.
Oder bricht es den Build?
Oder
wieder mal eine Variablen-Deklaration.
Who breaks the Build?
Ja.
Klassisches Thema. Das sehe ich natürlich hier auch in dieser Übersicht. Wie ist denn der Verlauf meiner Builds? Sind sie grün? Sind sie rot? Muss ich eingreifen? Muss ich mit meinem Team sprechen?
Okay. Du hast gesagt, das Ganze ist full customizable. Das heißt, ich könnte mir hier meine eigenen Kennzahlen drauflegen, wenn
genau,
ich irgendwelche anderen für relevant halte.
Ja.
Okay. Schaut ja erstmal ganz gut aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie praktikabel das Ganze ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen neues Aufgabenpaket hinzufügen will.
Mhm.
Also sagen wir mal, ich bin jetzt der Product Owner. Ich weiß nicht, um welche App geht es hier, die du
hier baust? Wir haben hier als Beispiel uns mal überlegt, wenn wir auf eine Konferenz gehen, dann wäre es eigentlich ganz lustig oder ganz cool, wenn wir irgendeine App hätten, wo wir so eine Konferenz auch planen können als Konferenzgänger, ja, wo ich irgendwie sehen kann, hier sind meine Sprecher, hier sind meine Vorträge, hier habe ich ein Bewertungssystem, wo ich gleich eintragen kann. Also klassischerweise das, was ich immer auf Papierform kriege, ja, dass ich das in eine App basteln kann.
Okay, alles klar, dass man nicht mehr seine ausgedruckten Agendas hat, die sowieso veraltet
genau,
sind, sondern online irgendwas Aktuelles.
Exakt.
Okay, gut, dann würde ich sagen, fügen wir doch da mal ein neues Feature hinzu.
Genau. Und
was würde ich jetzt quasi tun, wenn ich derjenige bin, der sagt, ich möchte jetzt ein neues Feature?
Genau, und da gibt es hier oben einen Bereich Work und da sehen wir hier schon das Backlog. Das Backlog okay. ist so das zentrale Anforderungselement, wo ich neue Aufgaben oder neue Anforderungen definieren kann. Da schauen wir jetzt einfach mal rein. Und wir sehen hier, dass wir hier schon eine ganze Reihe von Anforderungen definiert haben für dieses Team oder für diese App.
Okay.
Und das hat auch mehrere Hierarchien, dieses Backlog. Das heißt, hier sind eher auf dem Backlog-Items sind eher so die Anforderungen, die schon entwicklungsnah sind, wo sich dann die Entwickler Aufgaben davon ableiten.
Okay.
Und in diesem Feature-Backlog geht es eher darum, so allgemeinere Themen zu platzieren, was die App eigentlich grundsätzlich machen soll, sage
okay.
ich mal. Ja, also wir sehen hier eine Sprecherliste, eine Konferenzplaner im Allgemeinen. Mhm. Also siehst du, es ist hier relativ allgemein gehalten, weil es dann letztendlich die tatsächliche Arbeit im Backlog dann definiert werden kann.
Okay.
Also wenn du willst, können wir mal eins hinzufügen. Genau,
was hier, es gibt einen Hotelfinder, es gibt ein Bewertungssystem, Konferenzplaner. Konferenzplaner ist wahrscheinlich so Sessionliste, oder?
Ja, exakt.
Und dann noch die Sprecherliste. Jetzt wenn ich an meine eigenen Konferenzbesuche denke, wäre es doch ganz sinnvoll, wenn wir einen WC-Finder hätten.
Einen WC-Finder, ja, WC-Finder klingt gut. Ich habe jetzt eigentlich nur den Namen eingetragen hier in dieser Schnellstartliste und habe dann auf Enter gedrückt und schon wurde mir hier im Hintergrund dieses Work-Item angelegt.
Und wo könnte ich jetzt definieren, was genau ich mir darunter vorstelle? Weil jetzt, wenn
genau.
ich einfach WC-Finder, sagt der eine vielleicht, hey, okay, der möchte eine Karte mit allen WCs in der Umgebung von 5 Kilometern.
Ja.
Ich möchte aber vielleicht jetzt...
Mit einem Doppelklick kann ich dann letztendlich dieses Work-Item öffnen und bekomme dann hier diese klassische Maske, die ich auch im Visual Studio so wiederfinde. Und habe natürlich dann hier jetzt die Möglichkeit, eine genauere Beschreibung einzubauen oder auch Akzeptanzkriterien zu hinterlegen, sodass meine Entwickler wissen, was genau will jetzt eigentlich der Meixner.
Okay.
Also gut. Was willst du denn eigentlich?
Vielleicht
nur 1, 2 Stichpunkte.
Ich möchte das nächstgelegene WC abhängig von meinem eigenen Standort angezeigt kriegen.
Also an dieser Beschreibung sollte man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt Beispiel nehmen, weil in der Realität sind es dann meistens irgendwelche Regeln, die man verfolgt. So ja. als Konferenzteilnehmer möchte ich das nächste WC finden, um möglichst schnell auf die nächste Pipi-Box zu kommen oder okay. so.
Aber ich würde sagen, in Anbetracht der Kürze unseres Casts
lassen wir das mal so.
Lassen wir mal dabei. Okay, und ich würde noch Akzeptanzkriterien hinzufügen und sagen, okay, ich bin einverstanden, wenn ich halt... Ich denke, das können wir auch mal skippen. Ist klar, was ein Akzeptanzkriterium
genau,
ist. Einfach was ich dann tatsächlich genau. testen kann.
Okay, dann speichern wir das. und gehen mal auf die nächste Hierarchiestufe drunter. Das heißt, jetzt brauchen wir dann Anforderungen oder müssen wir Anforderungen definieren, wie wir diesen WC-Finder dann letztendlich umsetzen wollen. Da bin ich jetzt gespannt, Daniel, wie du das machen willst. Da gibt es nämlich jetzt auch einen Trick dabei, weil jetzt sind nämlich erstmal diese Feature-Work-Items weg. Ich kann mir die aber auch wieder hinzufügen. Mhm. Und zwar habe ich hier dieses Mapping. Dort sehen wir dann, da habe ich hier diese einzelnen Features im Überblick. Und wenn ich dann hier meine Anforderung erstelle, kann ich dann einfach per Drag-and-Drop dem anderen, also dem darüber gelegenen Item einfach hinzufügen und dann passiert die Verknüpfung im Hintergrund.
Okay.
Das heißt, wenn du mir jetzt einfach mal vielleicht ein, zwei Anforderungen nennst, die wir dann umsetzen wollen.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, was so eine Anforderung wäre. Wäre jetzt so eine Anforderung, hey, finde die aktuelle Location
zum Beispiel, genau,
des Konferenzbesuches raus? Dann nehmen wir das doch mal
Ja. Hier.
Also, mit
also ich spare mir jetzt wieder dieses Muster als Konferenzteilnehmer, sondern wir schreiben einfach, wir wollen eine Anforderung, nächstgelegene Position des Konferenzteilnehmers bestimmen.
Eigentlich die aktuelle Position.
Oder genau, die aktuelle.
Also mit Länge und Breitengrad.
Okay, das schreiben wir jetzt auch noch hinzu in Klammern. Normalerweise könnte man das jetzt zum Beispiel auch in die Akzeptanzkriterien dann reinschreiben.
Okay. Long Lat.
Längen, also Long Lat.
Genau.
Long Lat. Okay. Und jetzt hier wieder über Enter kann ich das hier einfach in die Backlog mit einfügen. Und ich habe gesagt, wir wollen das noch verknüpfen. Und das funktioniert hier über Drag and Drop. Können wir das hier auf den WC-Finder rüberziehen und dann legt er das im Hintergrund an. Was es genau bedeutet, quasi diese Hierarchie aufzubauen, das zeige ich dir dann gleich, wenn ich letztendlich die ganze Hierarchie mit dir mal durchgehe. Vielleicht okay. ein Product-Backlog-Item wäre noch ganz cool, wenn wir hätten.
Ja, wenn wir jetzt die Position des Konferenzteilnehmers haben, dann wäre natürlich es wahrscheinlich auch sinnvoll.
Ja, die Position des WCs vielleicht.
Die Position des WCs,
also,
richtig.
Ja. Ja, wir brauchen alle WCs im Konferenzgebäude.
Gut, passt.
Okay.
Soll mal reichen. Natürlich, normalerweise müssen wir hier noch vielleicht reinbringen, hey, ist es jetzt ein Männchen oder ein Weibchen? Aber können wir mal skippen,
genau,
denke ich.
Okay, dann, ich habe gerade versprochen, wir können uns so eine Hierarchie dazu anzeigen. Ja, ich habe jetzt hier einfach mal hier oben auf dieses Feature-Item hier geklickt und jetzt sehen wir hier die Hierarchie von Feature zu Backlog, beziehungsweise von den Backlogs hoch zu den Features und wir sehen hier diesen allgemeinen WC-Finder, den wir vorhin definiert haben. Und dann letztendlich hier unsere einzelnen Backlog-Items.
Okay, das heißt, ich habe eine schöne Übersicht darüber, was eigentlich so die großen Bausteine sind und aus welchen kleinen Sub-Items.
Richtig, genau. Und das Ganze können wir natürlich noch eine Stufe weitermachen. Und zwar, ich schiebe jetzt einfach mal hier diese Product-Backlog-Items in diesen Sprint rein, sodass ich die als nächstes theoretisch auch bearbeiten würde mit meinem Team zusammen.
Okay, das heißt, du sagst jetzt nicht nur, okay, das ist irgendwo im Backlog, da kennt man so, ja, man wünscht sich ein Feature und dann sagt der Product Owner, ja, ist im Backlog und das würde dann bedeuten, es kommt irgendwann dran und wird vielleicht nie gebaut. Jetzt, was du gemacht hast, ist, du hast jetzt quasi dadurch, dass du es in Sprint verschoben hast,
genau,
gesagt, okay, das sind jetzt tatsächlich die Aufgaben, an denen das Team jetzt auch arbeiten soll.
Genau. Normalerweise mache ich das dann zu Beginn eines Sprints, gehe ich mit dem Team her und sage, welche Anforderungen, beziehungsweise ich als Product Owner sage, ich hätte gerne, dass das Team Anforderungen 1 bis 5 irgendwie umsetzt und dann bespreche ich das mit dem Team und wenn die zustimmen, schiebe ich das dann in dieses Sprint-Backlog rein.
Vielleicht kannst du nochmal auf die Feature-Liste gehen.
Auf die hier oben?
Ja, genau. Wie schaut das aus? Die sind ja jetzt hier geordnet von 1 bis 5.
Ja.
WC-Finder steht gerade zufällig oben. Wenn ich aber jetzt sage, hey, die Sprecherliste ist irgendwie trotzdem wesentlich wichtiger als das
genau.
WC-Finder.
Dann könnte ich die natürlich einfach nehmen und per Drag-and-Drop hier in der Prioritätenliste nach oben verschieben.
Okay, das heißt, du magst hier Drag and Drop und automatisch wird die entsprechende Priorität angepasst, dass das eine dann wieder vorm anderen.
Genau, aber wichtig ist auch, dass man weiß, dass diese Feature-Liste eigentlich keinem Sprint zugeordnet ist, weil okay. so ein Feature lebt normalerweise länger als ein Sprint.
Ja, könnte ja. passieren.
Die Anforderungen, also die Product Backlog Items, sind dann eher, die ich in einem Sprint umsetze und so ein Feature bündelt mehr, also so wie wir es gesehen haben, eher mehrere Anforderungen und kann okay. dann auch durchaus ein, zwei, drei Sprints überdauern.
Okay, alles klar. Jetzt haben wir im Sprint hier den WC-Finder oder diese zwei Items des
ja.
WC-Finders hinzugefügt. Du hast vorhin gesagt, und damit ist, denke ich, klar, wie das Backlog hier funktioniert. Du hast vorhin gesagt, dass es noch einen ganz anderen wesentlichen Bestandteil gibt in dem Zusammenhang mit Scrum, und das ist dieses Daily Stand-Up.
Genau.
Ich kenne die Daily Stand-Up so von früher, dass man da vor einem großen Whiteboard oder vor einem Pinboard steht,
ja,
mit ganz vielen gelben Zettelchen, ja, wo man sagt, okay, hier, das sind die Items, an denen ich gerade arbeite, und dann hängt man die immer so von closed auf oder von not done auf activated und dann irgendwann
dran, genau,
mit den unterschiedlichen Zuständen, ja, je nachdem, wie man das definiert, ja, hat. Wie schaut es aus, wenn wir jetzt die ganze Arbeit ja schon digital haben, und dann genau dieses Daily Stand-Up machen,
ja, müssen? Das ist ein guter Punkt, was du ansprichst. Es ist auch heute noch so, Leute, die den Team Foundation Server schon einsetzen oder Visual Studio Online, erlebe ich auch durchaus, dass sie immer noch quasi so ein analoges Board haben und tatsächlich noch die Zettel umhängen, weil die einfach sagen, es ist angenehm, so einen Zettel in der Hand zu haben und das im Team dann einfach zu besprechen. Das ist natürlich ein Luxus, wenn ich den entsprechend großen Teamraum auch habe, wo ich das dann, ja, machen kann. Und die pflegen das dann sowohl auf ihrer tatsächlichen Wand mit den Zettelchen als auch in Visual Studio Online.
Okay.
Und das Ganze sieht dann so aus, dass ich hier wieder auf dieses Sprint-Backlog gehe und dort oben gibt es so einen Bereich, der nennt sich Board.
Okay.
Ja, und auf diesem Board befindet sich dann dieses Sprint-Backlog. Wir sehen hier oben die zwei Elemente, die wir jetzt gerade hinzugefügt haben. Die haben jetzt noch keine Aufgaben. Aufgaben sind nämlich hier diese gelben Zettelchen, witzigerweise wie die gelben Post-its. Mhm. Und hier unten habe ich schon eine ganze Menge Aufgaben, die jetzt in dem aktuellen Sprint sozusagen bearbeitet werden.
Das heißt, ich müsste eigentlich, bevor ich jetzt hier das Arbeiten anfange, müsste ich nochmal meine zwei Einträge, die ich gemacht habe, nochmal runterbrechen und müsste nochmal Aufgaben definieren.
Genau, ich müsste mir entsprechende Tasks definieren.
Okay.
Ist ja auch letztendlich das, was ich haben will, dass ich auch aus dieser Anforderung kleinere Pakete identifizieren kann, die dann einzelne Entwickler sich nehmen und dann selbstständig umsetzen.
Alles klar. Und dann wird man quasi im Daily Stand-Up hier vorstehen und ich würde sagen, hey, ich bin jetzt der Daniel, du würdest sagen, du bist der Carsten und du sagst dir ein paar gelbe Zettelchen raus.
Genau.
Und ich suche mir gelbe Zettelchen raus.
Also wir sehen hier, als Beispiel hier ein UI-Mockup für Feedback erstellen.
Ja. Ja,
das ist jetzt hier zum Beispiel den Marco Richardson zugeordnet, das ist ein Arbeitskollege von mir. Das heißt, der kann sich natürlich hier entweder zu diesem Arbeitspaket, ja, assignen. Also, ja, das Assign-to-Feld passiert im Hintergrund, wird ausgefüllt.
Okay.
Es kann sich aber auch, wenn jetzt der Marco jetzt irgendwie krank wäre oder länger ausfallen würde, dann könnte man das dann auch entweder mir zuordnen oder der Uli dann letztendlich hier einfach und dann wird im Hintergrund dieses Item jemandem neu zugeordnet.
Okay, und ich habe, ja, eine schöne Visualisierung über diese, ich sag mal, digitale Variante der gelben Zettelchen, die sonst,
genau,
immer im Pinboard kleben.
Wichtig ist auch noch, wenn wir zusammenstehen und quasi diese Zettel umpinnen oder umsetzen, wird dich wahrscheinlich auch immer entweder der Scrum Master oder das Team fragen, wie lange brauchst du noch für,
ja,
dieses Arbeitspaket, ja, damit wir unsere Burndown-Chart pflegen können. Das kann ich hier auch machen. Wir sehen hier so bestimmte Zahlenwerte, die kann ich hier auch nochmal umtragen.
Mhm.
Ja, das heißt jetzt hier, ich habe noch eine Stunde Arbeit für diesen Task offen,
okay,
kann ich natürlich auch reduzieren. Und wenn ich diesen Task hier komplett in die letzte Spalte schiebe, dann ist der Task quasi umgesetzt und die Remaining Work wird automatisch dann auf Null gesetzt.
Okay.
Ja, und ein schöner Nebeneffekt ist, hier oben habe ich auch dieses Burndown-Chart. Das wird dann live aktualisiert. Das heißt, ich kann dann hier tatsächlich sehen, dass sich hier irgendwie was ändert und bekomme hier sofort Feedback für meinen Projektverlauf.
Alles klar. Jetzt, die Idee ist also quasi jetzt, statt des analogen Boards an der Wand hier einfach zu sagen, hey, wir haben eine digitale Variante.
Ja.
Und wir können zum Beispiel mit einem entsprechend großen Bildschirm oder einem Beamer im Daily Scrum-Raum dann alle gemeinsam vor diesem Bildschirm setzen und statt hier Zettelchen umzuhängen, schieben wir stattdessen Tasks über dieses digitale Board von,
genau,
links nach rechts.
Ja.
Jetzt ist es ja so, dass der Team Foundation Server schon relativ genau aufpasst, wer eigentlich was mit den Tasks macht. Das heißt, der merkt sich ja die komplette Historie und,
ja,
der weiß dann auch, okay, der Daniel Meixen hat hier mal einen Task angefasst und hat die Stunden runtergekurbelt oder hochgekurbelt.
Ja.
Und die ganze Historie von den ganzen Veränderungen wird ja gespeichert. Dann würde man wahrscheinlich sich in diesem Daily Stand-Up sich als Scrum Master einloggen oder über wessen Account würden die ganzen Änderungen gemacht werden?
Das spielt in dem Sinne nicht wirklich eine Rolle, wer eingeloggt ist, weil ich kann zum einen hier oben die Person umändern, als die ich gerade hier vor dem Board stelle und sehe dann das auch, wer letztendlich, also wo ich hier gerade markiert bin.
Mhm.
Ja, die Historie, die dahinter steckt,
Die würde dann wahrscheinlich unter einem die, Account geändert.
Genau, die würde unter dem, also ja, die würde unter dem Account geändert werden, der sich an Visual Studio Online angemeldet hat. Ich denke aber, es macht auch gar keinen Sinn, sich während dem Meeting immer ein- und auszulocken, um den Benutzer zu ändern, nur dass man die Historie irgendwie dementsprechend pflegt. Ja. Ich finde auch, das ist auch gar nicht so wichtig, wie die Historie ist, weil das hat dann immer so einen Kontrollbeigeschmack, wo ich dann hinterher nur wissen will, wer ist denn eigentlich der Schuldige. Und das sollte in Scrum nicht sein und es sollte eigentlich in keinem Projekt eigentlich sein, den Schuldigen zu suchen. Deswegen interessiert mich in Scrum eigentlich auch nicht, wie viel Arbeit schon drauf geflossen ist auf so eine Aufgabe, sondern wie lange brauche ich eigentlich denn noch oder wie lange braucht das Team noch, um so eine Anforderung oder so eine Aufgabe umzusetzen.
Okay.
Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch gar nicht so wichtig, wer jetzt in der Historie als Assigned to oder als Historienänderer letztendlich drinnen steht.
Ah, alles klar, okay. Schaut ja erstmal eigentlich auch ganz gut aus, würde ich sagen. Würde das Touch unterstützen, was Drag and Drop angeht, wenn ich hier jetzt mit meinem dicken Daumen
auf
das Surface lang hier, nehme das hier und sag mal, hey, krass, das funktioniert, oder?
Genau.
Also es funktioniert tatsächlich.
Ja.
Sehr cool.
Also es ist natürlich ganz cool, wenn du dann in einem Raum stehst und dann dein Tablet vor dir hast und es dann letztendlich hier auch gleich sofort machen kannst, als wenn du dann erst zurückgehen musst oder irgendwie einen großen Monitor oder einen Desktop-PC in dem Raum stehen hast.
Ja, wobei es gibt ja auch diese riesen schicken 88 Zoll.
Ja, wenn man sich die leisten kann, Herr Meixner, dann kann man die auch verwenden.
Also gut, hier gibt es noch Potenzial. Aber gefällt mir sehr gut. Wie kriege ich, kann ich jetzt sicherstellen, dass das, was ich irgendwann mal in so einem Sprint eintüte oder dass das, was ich überhaupt in mir als Idee ausgedacht habe, was irgendwann mal ausgeliefert werden soll, dass das nicht mein Team vollständig überlastet?
Gute Frage,
jetzt,
ja.
Ihr seid hier drei Leute. Ja. Jetzt mit meinem WC-Finder, den ich mir hier vorstelle, kommt ja vielleicht nochmal irgendwie ein 40-Stunden-Arbeitspaket auf euch zu. Könnte ja sein, dass ihr schon ausgelastet seid und da möchte ich natürlich irgendwann mal, dass irgendwo eine Sirene eingeht, bevor ihr total...
Also wirklich sehr gute Frage. Und zwar, ich gehe jetzt hier nochmal zurück auf dieses Sprint-Backlog. Und wir sehen hier auf der Seite so eine Detailansicht für die aktuelle Arbeit. Ja, und hier ist aufgeschlüsselt, welche Personen in dem Team drinnen sind. Mhm. Und hier ist auch aufgeschlüsselt, wie viele Arbeitsstunden diese Personen noch im laufenden Sprint zur Verfügung haben. Also je nachdem, wie sie von dem Projektleiter oder von der Führungskraft für dieses Projekt abgestellt worden sind, sage ich mal. Das heißt, wir haben auch eine gewisse Kapazitätsplanung im TFS oder im Visual Studio Online. Und die sieht folgendermaßen aus. Dafür gibt es auch hier einen eigenen Reiter. Hier kann ich letztendlich eintragen, wie viele Stunden hat der Richie jetzt hier pro Tag für dieses Projekt zur Verfügung. Und wir sehen jetzt hier...
Der sollte immer ein bisschen mehr arbeiten.
Ja, der sollte mehr arbeiten. Wenn er 8 Stunden arbeitet, dann verändert sich der Graph auf 48 Stunden verbleibende Arbeit. Und er hat natürlich jetzt noch massig Luft, um deinen WC-Finder quasi zu implementieren.
Ja, das ist gut.
Hingegen, wenn ich sage, der Richie, der muss jetzt ganz dringend noch in einem anderen App-Projekt mitarbeiten und hätte jetzt nur noch 2 Stunden da zur Verfügung, dann sehen wir, oh, das ist eine schlechte Idee.
Okay, dann.
Ja, dann wird es sofort rot und wir sehen, er hat sich zu viele Aufgaben genommen, vielleicht sollte die da Uli abgeben.
Also. Alles klar, okay. Das heißt, wir sehen es tatsächlich auch personenbezogen, abhängig davon, wer welche Aufgaben schon angenommen hat, quasi
genau.
Ob die überlastet sind oder nicht überlastet sind und oben quasi die Summe aufs ganze Team.
Ja.
Also es passt schon irgendwie rein, mein WC-Finder, aber halt nicht in der Konstellation, wie es jetzt momentan den Personen zugeordnet ist.
Genau, exakt.
Sehr cool. Soll mir erstmal reichen an der Stelle. Ich denke, dass das doch mal ganz spannend ist. Wie schätzt du die Situation jetzt ein? Wir haben jetzt hier Visual Studio Online, es gibt ja noch Team Foundation Server quasi on-premise, also die Variante, die ich dann auch in meinem Unternehmen installiere. Was soll ich nehmen? Was ist da Best Practice? Was kann das eine, was kann das andere nicht?
Also, was kann das eine und was kann das andere nicht, ist eigentlich ganz witzig, weil Visual Studio Online ist immer aktueller. Ja, also Microsoft released alle 3 Wochen, so Pi mal Daumen, ein neues Release, also eine neue Version für Visual Studio Online und da ist dann immer das Neueste dabei. Das Neueste wird natürlich dann erst bei mir, wenn ich einen TFS bei mir im Unternehmen installiere, logischerweise erst mit dem nächsten großen Update zur Verfügung stehen. Und da sind wir auch gleich bei dem nächsten Punkt. Wenn ich einen eigenen TFS installiere, muss ich mich A, um die Hardware kümmern, um die Infrastruktur und um die Updates. Ich muss die selber machen. Ich muss die einplanen in mein Tagesgeschäft. Das habe ich alles bei Visual Studio Online nicht, weil das wird mir einfach abgenommen. Genauso die Skalierung. Ja, wenn ich jetzt auf einmal 10, 100 Entwickler mehr für ein Projekt zuweisen will, dann komme ich vielleicht mit der Hardware, die ich einsetze, an Grenzen. Das passiert mir in Visual Studio Online auch nicht.
Okay.
Weil die können natürlich nach oben skalieren, sodass es wieder passt und ich genügend Ressourcen zur Verfügung habe.
Okay. Gut, von daher kann man durchaus auch die Online-Variante empfehlen. Ja. Das ist ein einfacheres Setup, braucht sich um nichts kümmern.
Also gerade wenn man es mal ausprobieren will, wie so das Tooling funktioniert mit dem Team Foundation Server, würde ich es auf jeden Fall jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen.
Dann letzte Frage und damit auch die Gretchenfrage. Was hat das Tooling generell eigentlich mit Scrum zu tun? Wie wichtig ist Tooling für Scrum?
Ja, Scrum hat eigentlich, oder der TFS, so muss ich eigentlich sagen, hat eigentlich in erster Linie wenig mit Scrum zu tun. Also was Scrum ist letztendlich nur eine Denkweise, die ich einführe in einem Unternehmen oder in einem Entwicklungsteam, wie ein Entwicklungsprozess aussehen soll. Okay. Ja, und der TFS kann mich maximal dabei unterstützen, als Werkzeug mit dem, was er mir bietet. Aber an sich kann ich Scrum auch ohne irgendeine elektronische Unterstützung durchführen. Ja, so wie du gesagt hast, ich mache mir ein paar Zettel an die Wand und kann die auch so priorisieren und planen. Solange ich mich an die Richtlinien von Scrum halte, ja, brauche ich kein Tool, das dahinter steckt.
Okay, gut. Das waren nochmal wertvolle Insights. Damit, Carsten, herzlichen Dank für deine Informationen. Es folgen gleich noch ein paar Links auf wichtige Ressourcen, die uns der Carsten zur Verfügung gestellt hat. Und damit Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Ciao.